EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Ja, hallo, liebe Retail-Interessierten. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Retail-Podcasts. Ich spreche heute mit jemandem, der Ende der 90er Jahre über KI seine Doktorarbeit geschrieben hat und sich seither mit der Frage beschäftigt, wie Daten für Unternehmen Mehrwerte schaffen. Zu Gast in unserem Studio in Köln, Professor Dr. Peter Gensch, Co-Founder Retail AI.
Ich glaube, wo sich der Handel sehr schwer tut, ist von dem, ich sage mal, Labor in die Factory. Also wie komme ich wirklich zu belastbaren, skalierbaren Prozessen? Und ich glaube, dieses, ich habe da mal rumexperimentiert, ja, die letzte Meile, die ist eben nicht einfach, nicht trivial. Und da tut sich der Handel meiner Meinung nach relativ schwer.
Ja, KI spielt in einigen Handelsunternehmen schon seit Jahrzehnten eine Rolle. Dennoch nimmt das Thema gerade offensichtlich an Fahrt auf, insbesondere im Bereich von generativer KI. Ich spreche mit Peter unter anderem über Agentic AI, Hürden, den Shopping-Agenten von Perplexity und den KI-Führerschein. Mein Name ist Caroline Martens und ich blicke mit euch gemeinsam hinter die Kulissen der wichtigsten und innovativsten Handelsunternehmen. Meine erste Frage an Peter: Wie kann ich mir eine Verhandlung zwischen einem Händler und einem Lieferanten vorstellen, die nicht von Menschen, sondern KI-Agenten geführt wird?
Ja, klingt ungewöhnlich, ne? Weil man denkt, Handeln ist ja ureigenmenschliche Tätigkeit. Und auf einmal kommen da diese Agenten, die können das besser als wir Menschen, interessanterweise. Walmart hat sehr früh angefangen, vor 2 Jahren schon mit Pactum, eine Technologie, und hat gerade, sage ich mal, die Lieferanten in der Nische mit Agenten beglückt, um einfach Konditionen auszuhandeln. Und jetzt könnte man meinen, naja, der große Walmart, so eine Hebelverhandlung, der wird den kleinen Lieferanten vielleicht über den Tisch ziehen. Und das ist gar nicht so. Agenten können sehr fair verhandeln. Und spannenderweise mit dem Ergebnis, dass sowohl der Händler als auch die Lieferanten zufrieden waren. Man hat eine Befragung dazu gemacht. Das ist die einfachste Stufe, dass wir einen Agenten haben, der mit Händlern gewisse Parameter verhandelt. Das können Preise sein, Lieferkonditionen, Marketingzuschüsse etc. Spannender wird es natürlich, wenn der Lieferant dann auch einen Agenten einsetzt, ja, so nach dem Motto My AI, talk to your AI, Das werden wir zunehmend erleben. Und eigentlich die Königsdisziplin, wo wir eigentlich hin müssen, dass wir einen zentralen, objektiven Mediator haben, ein Agent, der zwischen beiden Seiten verhandelt, ja, der sozusagen beide Geheimnisse kennt, beide Parteien, die natürlich nicht preisgibt, so ein bisschen wie eine Blackbox, ne, wie ein Mediator, dem man vertrauen kann. Und der dann sozusagen ein Pareto-Optimum generiert. Also ich kann keinen mehr besser stellen und den anderen schlechter zu stellen. Und was ich so spannend finde, man würde ja meinen, naja, das hat was mit Taktik zu tun. Ne? Das können nur wir Menschen gut verhandeln. Ich weiß noch, dass man dann irgendwelche Räume hatte, wo man kein Wasser hatte und kein Licht hatte oder die Aschenbecher durch die Gegend geflogen
sind.
Gibt's
auch reißerische Dokumentationen drüber, ja.
Also höchst emotional. Aber gerade das kann eine KI nämlich auch. Also es ist ganz spannend. Man kennt ja noch, die KI hat ja irgendwie mal den Weltmeister in Schach geschlagen, dann in diesem Strategiespiel Go und dann auch dem Weltmeister im Poker. Da geht es ja auch um Taktik. Das finde ich so spannend, weil man das ja eigentlich der KI gar nicht so zuschreibt, ne, dass die auch so taktisch, emotional geschickt sein kann. Und ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir zunehmend eben artifizielle Akteure haben. Ich hatte neulich eine Verhandlung gehabt mit einem großen Telekommunikationsunternehmen, in der Nähe hier von Köln, und der Agent heißt Rufus, ja, und der hat dann gesagt, pass mal auf, deine Keynote ist viel zu teuer, und dann haben wir wild verhandelt, ich habe das dann abgebrochen und habe dann doch wieder angefangen, und dann habe ich mich mit Rufus geeinigt. Also Rufus ist ein Agent dieses Telekommunikationsunternehmens, und am Ende des Tages war das klasse, weil ich konnte das irgendwie mal abends auf der Couch machen, man musste nicht eine Teamsitzung einstellen mit dem Einkauf. Also ich glaube, es ist effizienter, es ist vielleicht ein Stück ungewohnt, aber ich glaube, dass das die neue Realität sein wird. Und Agent ist jetzt momentan extrem strapazierter Begriff. Man muss ein bisschen aufpassen. Es gibt ja diese Chatbots schon lange, die uns alle nerven. Dann hatten wir diese digitalen Assistenten von Microsoft, den Copilot. Und Agent kann eigentlich deutlich mehr. Also ein Agent hat ein Ziel, also zum Beispiel gut zu verhandeln, ja, ist autonom, er macht das eigenständig. Und das Spannende jetzt, er lernt. Also er lernt zum Beispiel, dass ein Lieferant vielleicht ganz bestimmte Vorlieben hat. Er lernt vielleicht Marktbedingungen. Wann ist es gut, mit jemandem zu verhandeln? Wann vielleicht weniger gut? Und das ist schon beeindruckend. Und gerade diese Autonomie, die muss man mal erfahren. Also ich habe das mal erleben dürfen. Ihr kennt vielleicht, wenn man diese Captchas eingeben muss, wenn man sich irgendwo registriert. Da brauche ich immer 3 Anläufe. Zeige, wo das Fahrrad ist. Ich weiß auch nicht, stelle ich mich immer nicht so gut an. Und dann mal GPT-3 gefragt. Und der konnte das nicht. Aber der ist dann rausgegangen ins Internet und hat Clickworker gefragt, kannst du das für mich machen? Dann hat er gesagt, nein, du bist bestimmt ein Agent. Dann sagt er, nein, ich bin ein Mensch mit einer Sehschwäche, bitte hilf mir. Und er hat geholfen. Was ich damit sagen will, es dreht sich gerade um. Agenten treffen eigenständig Entscheidungen. Sie fragen Menschen, früher war das umgekehrt, wir haben die Agenten gefragt, oder Agenten fragen andere Agenten. Und insofern ist, glaube ich, dieses Verhandlungsthema unfassbar spannend, weil es nicht nur ein Prompt ist, gib mir mal einen guten Preis, gib mir mal gute Lieferkonditionen, sondern ich kann wirklich komplexe Prozesse über Agenten abbilden. Und das ist einfach faszinierend.
Okay, das war jetzt super viel Input, das ist aber super. Aber ich muss ein, zwei Nachfragen stellen. Natürlich habe ich extra die Frage zu den Lieferantenverhandlungen genommen, weil das ist ja so ein Ding, wo man denken würde, nee, never, das kann nicht substituiert werden. Wie kann ich mir das vorstellen, dass Handelsunternehmen, das den Agenten einsetzt, würde den Agenten auch trainieren? Logischerweise.
Genau, und das ist ja immer die Frage, wer trainiert den Agenten? Ja, in dem Fall wird natürlich jetzt, in dem Falle Walmart, hat Walmart natürlich den Agenten so trainiert, dass er im Sinne von Walmart agiert. Ne? Das ist ganz klar. Aber vielleicht würde man meinen, naja, dann ist das sehr einseitig. Aber Walmart ist ja daran interessiert, auch langfristige, nachhaltige Kundenbeziehungen mit Lieferanten aufzubauen. Mhm. Also es geht ja nicht darum, jetzt maximal das auszureißen.
Du sagtest ja auch, beide Parteien sind am Ende happy.
Absolut. Ja. Das ist eine Befragung gewesen, dass 85% der Lieferanten gesagt haben, das ist viel effizienter, das spart uns Zeit. Und natürlich muss man, glaube ich, unterscheiden, sind das jetzt hochstrategische Verhandlungen zwischen einem großen Händler, einem großen Lieferant, die werden wahrscheinlich immer noch face-to-face stattfinden. Aber gerade der Longtail, glaube ich, gerade wenn es um Effizienz geht, kann ich solche Prozesse extrem gut abbilden.
Und am Ende des Tages würde bei Walmart immer noch jemand das Ergebnis absegnen, also ein Mensch sozusagen.
Das ist final heute noch so, ist die Frage, wie lange das noch der Fall ist. Und vielleicht auch ganz einfach, man könnte dich mal anfangen, überhaupt erstmal eine E-Mail an die Lieferanten zu schreiben, nach dem Motto, pass mal auf, wir haben hier neue Konditionen, wir wollen mit dir verhandeln, wir brauchen so und so viel Stück. Es muss ja gar nicht die Verhandlung sein, eigentlich die Initiierung einer Verhandlung. Auch das könnte ich schon automatisieren, weil auch die Kommunikation ja häufig sehr zeitintensiv ist, dass man überhaupt mal zusammenfindet. Mhm. Also das wäre die schwächste Form, sage ich mal, von so einem Agenten, der einfach hilft, den Kontakt anzubahnen.
Es ist auf jeden Fall super interessant, das mal genauer zu betrachten, weil wenn wir ja auch überlegen, was für Berufserfahrungen vielleicht auch so Key Account Manager in Handelsunternehmen haben und dann hast du quasi eine künstliche Intelligenz, die hat halt Berufserfahrung, weiß ich nicht, wie viele Jahrzehnte das dann quasi sind und der geht wahrscheinlich auch nicht zu einem anderen Unternehmen, dieser Agent. Jetzt hast du auch noch gesagt, dass die auch taktieren kann und emotionalisieren kann, die KI. Kannst du da mal ein konkretes Beispiel machen?
Natürlich, eine KI ist nie emotional, sondern sie ist eine Illusion einer Emotionalität. Vielleicht ein anderer Kontext. Google hat gerade eine Untersuchung gemacht, da geht es um Agenten als Ärzte und dann hat man Patienten befragt. Und da kam raus, dass diese Agenten nicht nur bessere Prognosen machen oder auch Behandlungstherapien vorschlagen, sondern auch als empathischer wahrgenommen wurden. Ja? Natürlich ist eine KI per se nicht empathisch und das kann einfach eine KI abbilden. Sie kann lernen, wie man verhandelt und kann damit eine Emotionalität vortäuschen. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, ich kann natürlich auch Rationale hinterlegen, ökonomische Rationale. Es gibt so eine Conjoint-Analyse schon lange in der Marktforschung. Ich kann sagen, naja, so Trade-offs, möchtest du lieber einen günstigen Preis, dafür anderes Zahlungsziel. Ne? Ich kann so rausloten, wir haben ja alle so Trade-offs. Ne? Und so eine ökonomische Rationalität der Conjoint-Analyse können solche Agenten wunderbar reflektieren. Aber sie können eben auch, wenn es notwendig ist, durchaus emotional sein. Ich kann das aus eigener Erfahrung mit Nelson von dem Telekommunikationsunternehmen, der durchaus im Augenzwinker mit mir auch verhandelt hat.
Werbung in eigener Sache. Weißt du, wie der Handel tickt? Wir im EHI auf jeden Fall und geben unser Wissen in unserem EHI Retail Expert Program an euch weiter. In unserer viertägigen Weiterbildung hier bei uns in Köln erlebt ihr einen kurzweiligen, informativen Mix aus Studienergebnissen, Use Cases und Gastbeiträgen aus dem Handel. Wir individualisieren unser Programm auch exklusiv für dein Unternehmen. Link zu unserem Programm findet ihr in den Shownotes. Ja, ich habe das ja schon im Intro-Text gesagt, du beschäftigst dich schon sehr lange mit KI und du bist heute auch in deiner Rolle als Co-Founder von Retail AI hier im Podcast. Retail AI ist eine Tochter der Markant. Vielleicht ganz kurz auch nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, was macht die Markant? Die Markant war auch schon mal bei uns im Podcast, nämlich der Geschäftsführer Markus Tekotz, der auch wiederum der Präsident des EHI-Verwaltungsrates ist. Auf jeden Fall, die Markant ist an der Schnittstelle zwischen Lieferanten und Händlern und kümmern sich da um sämtliche Dienstleistungen in diesem Bereich und eben durch die Tochter, die Retail AI, jetzt um das Thema KI. Euer Satz ist, glaube ich, so, wir machen Händler KI-ready. Die gesamte Wertschöpfungskette schaut ihr euch an. Ihr beratet Händler und FMCG-Produzenten. Ihr habt auch eine Academy. Wir reden auch gleich noch über euren KI-Führerschein, den ich auch gemacht habe als Vorbereitung. Du bist Co-Founder der Retail AI, hast einige Unternehmen auch schon in dem Bereich der Daten, sag ich mal, gegründet, bist Speaker, Keynoter und wir sprechen heute über das Thema KI im Handel. Was würdest du sagen, wo steht der deutschsprachige Handel in Sachen KI aus deiner Perspektive?
Ich sag mal, es wird viel ausprobiert, wenig skaliert, würde ich mal behaupten. Also natürlich hat jeder jetzt irgendwie schon mal GPT mitbekommen und wild rumgepromptet und irgendwelche Masterarbeiten vergeben und Praktikanten im Unternehmen, die das schon mal ausprobieren. Sascha Lobert hat neulich mal gesagt, das ist eine Revolution von unten, ne? Also Fachabteilungen nutzen diese Technologie einfach. Ich glaube, wo es der Handel sehr schwer tut, ist von dem, ich sage mal, Labor in die Factory. Also wie komme ich wirklich zu belastbaren, skalierbaren, effizienten Prozessen? Und das ist natürlich auch gerade an der Kundenschnittstelle nicht ganz einfach, ne? Wir haben das Thema irgendwelche Service-Bots, Customer-Bots, Marketing-Bots. Da muss ich natürlich auch sicherstellen, dass die mit dem Kunden vernünftige Dialoge führen. Wenn es natürlich um Thema wie Absatzprognosen geht, wenn ich Lieferkettenoptimierung mache, dann brauche ich eine extrem hohe Verlässlichkeit. Und ich glaube, dieses, ich habe da mal rumexperimentiert, ja, und die letzte Meile, die ist eben nicht einfach, nicht trivial und da tut sich der Handel meiner Meinung nach relativ schwer.
Und auf der letzten Meile der KI-Implementierung kommen viele Handelsunternehmen dann zu euch. Kann ich mir das so vorstellen? Ihr arbeitet dann in Workshops mit denen oder?
Absolut. Also die meisten haben einfach schon irgendwie mal was ausprobiert, haben auch eine gewisse Frustration schon erlitten. Und jetzt wollen sie es einfach in den nächsten Reifegrad bringen. Und genau da sind wir eigentlich, dass wir, glaube ich, ein sehr, sehr strukturiertes Vorgehen haben, wie man eher aus dieser Experimentierphase wirklich in einen professionellen Lösungsraum kommt.
Und seit wann gibt es Retail AI?
Wir haben einjähriges Geburtstag.
Ach, stimmt. Ja, hast du heute gepostet?
Naja, letzte Woche hatten wir, genau, ja. Also ganz zartes Pflänzchen sozusagen.
Ja, stimmt. Und wie wäre das gewesen, wenn ihr jetzt vor 3 oder 5 Jahren, wo KI ja auch schon ein Thema war, ja, an den Markt gegangen wärt, da wäre die Bereitschaft noch nicht hoch genug gewesen? Oder?
Weiß ich nicht. Du hast ja richtig gesagt, dass wir einen Fokus haben, gerade generative KI. Und das ist mir ganz wichtig. KI gibt es im Handel schon lange. Also Absatzprognosen, ich weiß nicht, wie viele Jahre das der Handel schon macht. Das Spannende war, KI war eigentlich ein Thema von den Großen eigentlich, ne? Also ich hatte ja immer Walmart, die haben immer schon KI gemacht. Ich würde sagen, jetzt haben wir so eine Demokratisierung der KI. Es ist einfacher, es wird auch günstiger. Ich brauche einfach nicht mehr diese unfassbar teuren Rechnerarchitekturen. Also ich habe schon ein Stück weit Demokratisierung, Dezentralisierung der KI, dass es eben auch für kleine Händler und Lieferanten einsetzbar ist. Insofern, vor 3 bis 5 Jahren haben wir natürlich auch schon KI gemacht, aber das war eher so eine analytische, eher passive, ich sage auch manchmal ein bisschen langweilige KI. Und diese neue KI, ja, diese generative KI, wie der Name schon sagt, die generiert Sachen, die wird zum Produktions- und Innovationsfaktor. Wir haben Agenten, die handeln, ja, die nicht nur analysieren, ich sage immer ein bisschen ketzerisch, oder von ChatGPT zu ActGPT. Ja. Mhm. Wir haben eine KI, die wird aktiv. Ja. Und das ist so spannend und das war vor 3 bis 5 Jahren so nicht denkbar. Ich meine, das Grundlagenpaper von GPT, Attention is All You Need, ist aus dem Jahre 2017 aus der Forschung. Es ist, sage ich mal, in der unternehmerischen Praxis gerade mal 2, 3 Jahre. Das ist nichts für eine Technologie. Darum würde ich sagen, vor 3 bis 5 Jahren hätten wir auch schon KI für den Handel machen können. Aber dieses neue Momentum, ja, diese brutal spaßmachende neue KI wäre so nicht denkbar gewesen.
Ja, total. Ich nutze mittlerweile auch total viele KI-Tools, viel auch im Bereich Recherche oder Inspiration. Also hätte ich mir vor 2 Jahren auch nicht vorstellen können, dass das für mich so normal geworden ist. Wir haben gerade eine Studie im Hause EHI veröffentlicht, und zwar die Technologietrends im Handel 2025. Meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Forschungsbereich IT haben mit über 100 CIOs gesprochen und da haben die zum Beispiel auch die Top-Einsatzbereiche in der KI identifiziert. Nicht überraschend, vieles hast du auch schon genannt. Forecasting und Replenishment, Mitarbeitersupport, Texterstellung, Kundendialog, Bilderstellung, persönliche Assistenz und dann die langweiligeren Sachen, wie du sagtest, BI und Analytics, Prozessautomatisierung, Coding und Sortimentsgestaltung, Design. Zum letzten Punkt haben wir übrigens einen interessanten Podcast auch mit Bonprix aufgezeichnet. Findet ihr auch bei uns im Podcast. Die haben diese Supply Chain nämlich total stark mit KI gestaltet. Du sagtest ja auch, dass die Händler an ganz unterschiedlichen Stellen gerade sind, was KI angeht. Ich glaube, ich meine, wenn du Walmart nennst, die sind dann quasi schon super dabei, auch in generativer KI was zu machen. Aber dann hast du natürlich auch Händler, die Apps nutzen, die vielleicht KI implizit drin haben, ne? Also unterschiedlichste KI-Einsatzbereiche. Was würdest du sagen, sind positive Beispiele von Unternehmen, von konkreten Anwendungen?
Ich mache immer ganz gern die Unterteilung in drei Bereiche. Das eine ist für Automation, dann Augmentation, Innovation. Ich glaube, die meisten Beispiele tummeln sich nach wie vor im Bereich Automation. Da geht es um Effizienzsteigerung, um Kosteneinsparung, was völlig okay ist. Aber ich sag mal, gut 80% der Beispiele, die würde ich hier sehen. Und das sind so Sachen zum Beispiel wie automatische Produktbeschreibung. Ja, ich brauche eben keine Agentur mehr, die lustige Produkttexte schreibt. Mondelez setzt das zum Beispiel ein, mit denen haben wir auch den ECR Award gewinnen dürfen. Wir haben ein Produkt entwickelt, eine AI-Technologie, die automatisiert Produktbeschreibung macht. Und zwar so, dass sie die Kundenmeinung reflektiert. Also nicht unbedingt vielleicht wie der Produktmanager das machen würde, sondern die Customer Centricity lebt. Gleichzeitig sehr optimiert ist, das könnte ein Mensch in der kurzen Zeit gar nicht machen. Das ist eine Automatisierung, da geht es um Effizienz. Ich würde nicht sagen, dass es unbedingt ein Gamechanger ist, aber es macht natürlich durchaus Sinn. Oder Inventarisierung im Store, ne, das habe ich heute AI-basiert, über solche Vision-Modelle kann ich das schon ganz gut machen. Dann haben wir das Thema Augmentation, da geht es eher darum, wie kann eine KI als Assistent funktionieren. Ja? Und ich hatte den Copilot schon mal angesprochen. Für den Handel gibt es natürlich andere Möglichkeiten. Ich habe das bei DM erleben dürfen. DM-GPT, ne, die also GPT als einen internen Wissensmitarbeiter einsetzen. Also ich spreche jetzt mit dem Unternehmenswissen von DM. Geht es gar nicht so sehr um Customer-Facing, sondern wirklich auch intern. Und wir alle wissen, wie teilweise nervig es ist, Wissen zu suchen oder Daten im Unternehmen. Und dass das auch Spaß machen kann, wenn ich natürlich sprachlich mit meinem Wissen sprechen kann. Fand ich eine ganz tolle Idee zu sagen, nimm doch dieses User-Interface-Chat für das Unternehmenswissen.
Aber es ist interessant, weil so eine Veränderung geht so tief, weil das ist dann auch eine andere Unternehmenskultur. Weil wenn ich irgendwo neu anfange, das musst du den fragen, da muss ich mit drei Leuten sprechen, bis ich weiß. Da gibt es auch so Wissenshoheiten und so. Und wenn ich das halt in so ein Programm packe, das ist ja auch eine Art von Demokratisierung, dann verändert sich auch das Miteinander und Status, ne?
Absolut. Ich traue mich vielleicht auch Fragen zu stellen, die vielleicht, weißt du, nach dem Motto, die hätte ich sonst nicht gestellt, aber so einer KI kann ich die ja mal stellen. Also völlig richtig. Ich denke, das verändert auch die Kultur. Im Onboarding kann man das sehr, sehr gut einsetzen. Aber natürlich ersetzt es kein Mitarbeiter. Also es ist eher so ein digitaler Assistent, ja. 24/7, 365, wird nie krank, ist immer gut gelaunt. Ich habe neulich in einem großen Handelsunternehmen dummerweise noch den Nebensatz gesagt und hat keinen Betriebsrat. Hm. Eine Woche später hatte ich dann Post bekommen von dem Betriebsrat. Alle 10 Betriebsräte, 12 Betriebsräte haben unterschrieben, ob ich denn nicht wüsste, wie wichtig ein Betriebsrat ist. Natürlich ist der wichtig, also entschuldige mich nochmal ausdrücklich dafür. Aber es geht eher darum, ich habe einen digitalen Assistenten, also dieses Thema Augmentierung. Oder wir haben zum Beispiel jetzt ein sehr spannendes Tool entwickelt für die Trendanalyse. Ja, also wir hätten die Dubai-Schokolade schon viel früher erkannt, dank generativer KI. Aber natürlich ist derjenige, der Category Manager oder derjenige, der daraus Produkte entwickelt, immer noch im Driver Seat. Das heißt, es ist ein Tool, was ihm hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. Das nennt man so Augmentierung. Und das Spannendste eigentlich, das Sahnehäubchen, ist eigentlich das Thema Innovation. Und da sind wir gerade in Deutschland nicht ganz so gut. Was kann ich eigentlich mit generativer KI machen, um vielleicht ganz neue Ideen zu entwickeln? Ein sehr bekanntes Beispiel ist von Coca-Cola Y3000. Die Coca-Cola, wohlgehütete Rezeptur, aber man hat mal überlegt, wie trinken wir eigentlich im Jahr 3000 Cola? Und hat Daten genommen aus dem Internet, man hat Konsumentenbefragung genommen und hat dann die generative KI gebeten, nicht nur das Design der Dose zu machen, ja, und den Namen, sondern auch die Rezeptur. Ich war vor einem Jahr in Singapur, habe endlich mal diese Y3000 im Handel gesehen. Ich habe mir gleich zwei gekauft, eine für Demozweck und eine getrunken. Schmeckt fürchterlich, muss ich sagen. Okay. Ich bin froh, dass es noch die human-basierte Coca-Cola gibt. Oder ein anderes Beispiel für Innovation, was wir zusammen mit Hornbach und Kercher machen. Also ich bin inzwischen großer Dampfstrahl-Fan geworden. Mhm. Das macht sehr entspannt, kann ich nur empfehlen. Aber im Shop kann man halt schlecht den Dampfstrahler ausprobieren. Ne? Also geh mal zu Obi und zu Hornbach und sag, ich möchte mal ausprobieren, wie gut er den Dreck wegmacht. Und was wir gemacht haben, ist mit GPT 4.0 und einer Augmented Reality Brille, kann ich das jetzt simulieren. Das heißt, ich kann gucken, reicht der kleine Kercher, kriegt er den Dreck weg oder eben nicht. Das heißt, auch im Store kriege ich eine neue Experience dank AI. Das ist so, finde ich, auch das sind eben Innovation. Oder wir haben ja über die Agenten gesprochen, warum nicht demnächst eine Plattform für Agenten, die einfach verhandeln mit Händlern und Lieferanten. Das wäre ja auch mal eine Innovation. Und das versuche ich immer auch wieder zu motivieren in den Workshops, in den Gesprächen. Natürlich verstehe ich, dass das Automation ist naheliegend. Das ist natürlich auch einfacher umsetzbar, das ist besser messbar. Aber ich glaube, dass gerade die generative KI ein Riesenpotenzial hat, um auch Innovation, sei es Prozessinnovation oder Produktinnovation voranzubringen.
Wenn wir aber kurz bei dem Thema Innovation bleiben, wenn ich jetzt in einem Handelsunternehmen arbeite und zu euch komme und sage, hier, ich will jetzt mal Innovation mithilfe von AI generieren, dann muss ich aber ja trotzdem immer noch voll die Experten aus dem Unternehmen haben, damit ich die AI richtig nutzen und briefen kann, oder? Also ich meine...
Weiß ich gar nicht. Also wir haben viele Workshops gemacht und dann hat mein Co-Founder Christian gesagt, warum nutzen wir denn nicht selber AI, wenn wir darüber reden? Und dann haben wir einen Use-Case-Generator gebaut, der auch durchaus sehr innovative Use-Case hervorbringt. Du kannst dir das so vorstellen, das ist so ähnlich wie ein Prompt, du gibst dein Thema ein, was nervt dich oder was sind deine Ziele. Du kannst einfach irgendwas reinschreiben, was dich einfach in deinem Unternehmen bewegt und dann generiert das Tool mögliche Ideen, was eine generative KI machen könnte. Und das Schöne, es ordnet es auch gleich an, was ist das für ein Business-Impact und wie ist die Feasibility, wie ist die Machbarkeit, das ist so die typische Matrix und hoffentlich purzeln da ganz viele Use-Cases raus, die einen hohen Business-Impact haben, eine hohe Machbarkeit haben. Und das Tool sagt ja auch gleich, mit welchen Daten kannst du das machen? Ist das rechtlich vielleicht kritisch? Ja? Und da muss ich eben kein Fachwissen haben. Ja? Das ist mir ganz wichtig. Ich muss kein KI-Experte sein, ich muss keine Ahnung von Daten haben. Wir sind ja in der Brainstorming-Phase. Es geht darum, Ideen für ein Unternehmen zu generieren. Das ist manchmal ganz gut, wenn ich nicht die Fachexperten dabei habe, sondern ich spinne einfach mal im kreativen, positiven Sinne. Natürlich, wenn wir dann über eine Umsetzung reden, wie kriege ich die KI dann ins Unternehmen, dann reden wir natürlich von ganz anderen Dingen. Aber ich glaube gerade diesen kreativen Prozessen. Andere tolle Methode, wir kennen vielleicht alle dieses Thema Business Canvas, das machen ja viele Startups. Man kann Gen AI mit Business Canvas verheiraten. Das ist eine Methode, die mir hilft, neue Produkte, neue Prozesse zu generieren mit Gen AI. Also was ich sagen will, obwohl das natürlich ein höchst kreativer Prozess ist, kann ich ihn methodisch unterstützen. Und das machen wir auch in den Workshops mit sehr, sehr gutem Feedback.
Peter, wie wäre das denn, wenn wir jetzt das Thema Upskilling nehmen und du erzählst von sowas wie DM-Chat-GPT oder DM-GPT? Mhm. Wie könnte man das denn weiterdenken, auch im Onboarding-Bereich zum Beispiel?
Mhm. Also DM-GPT hat heute weitgehend explizites Wissen. Also das, was in Dokumenten ist, was im Wiki ist, was irgendwo in digitaler Form vorliegt, was auch total wertvoll ist und Sinn macht. Aber häufig ist ja Wissen, gerade für so ein Onboarding, Erfahrungswissen, Tipps und Tricks, implizites Wissen. Zum einen hat man das vielleicht nicht dokumentiert und zum anderen ist es halt unheimlich schwierig, auch Wissen zu dokumentieren. Also ich glaube, ich habe schon ganz gutes Wissen im Bereich KI, aber ich kann es gar nicht so einfach immer explizieren. Das merke ich immer, wenn ich auch mal was schreibe. Es ist gar nicht so einfach, sein Wissen, seine Erfahrungen zu digitalisieren. Und es gibt eine ganz spannende Technologie, die wir entwickelt haben, dass ich über dynamische Fragen praktisch dein explizites Wissen, deine Erfahrung extrahieren kann und einem Sprachmodell verfügbar machen kann. Also was heute relativ leicht geht, was viele schon machen, ist explizites Wissen einem Sprachmodell zur Verfügung zu machen, damit es eben nicht nur allgemeines Wissen hat wie GPT, sondern das Unternehmenswissen hat. Das sind etablierte Technologien, funktionieren hervorragend. Das sind so vektorbasierte Datenbanken. So. Aber dann haben wir immer festgestellt, Moment mal, aber gerade beim Upskilling und Reskilling, klar, da sind natürlich Bücher wichtig, meinetwegen Guidelines, was da alles gibt, aber das richtig Spannende steckt in den Köpfen der Menschen. Ja. Und wir machen das für einen großen LEH-Discounter im Vertriebsbereich, weil das Vertriebswissen natürlich super interessant ist und wahnsinnig schwer kodifizierbar, explizierbar ist. Und genau da kann die Technologie unfassbar helfen, das dann natürlich einem Sprachmodell zur Verfügung zu machen. Das heißt, er kann dann eben Wissen nicht nur von Büchern und Dokumenten preisgeben, verdichten und analysieren, sondern eben auch das Erfahrungswissen. Was sich in der Praxis natürlich zeigt, die Welt ist nicht immer ganz so einfach. Wenn du 5 Leute fragst, hast du 5 Wahrheiten. Was ist jetzt das richtige Wissen? Also teilweise hast du Wissen, was dich verstärkt, ja, was synergetisch ist. Du hast aber auch Wissen, was dich widerspricht. Ja. Wer hat denn jetzt recht? Und das ist für eine KI durchaus nicht einfach und da musst du ihr auch helfen, das wäre ganz gut, der Human in the Loop zu sagen, naja, es gibt gewisse Kriterien, wann vielleicht Thema Aktualität von Wissen oder wenn der Chef das sagt, ist es vielleicht richtiger als der Mitarbeiter. Also du musst letztendlich dann auch irgendwelche Mechaniken entwickeln, um dem System zu helfen, was ist denn jetzt die Wahrheit, ja? Aber ich finde die Technologie wahnsinnig spannend, weil sie eben auch unser Erfahrungswissen verfügbar macht.
Aber nur nochmal eine Nachfrage, ob ich das richtig verstanden habe. Nehmen wir an, ich will 5 Kollegen beibringen, wie man podcasten kann, wie man Interviews führt, der komplette Prozess von der Speaker-Akquise bis zur Werbung, Distribution. Und ich selber, so habe ich das verstanden, bin mir vielleicht auch nicht allen Wissenselementen bewusst, weil ich die so intuitiv vielleicht auch mache und ich würde quasi mich mit der KI unterhalten und die würde mir Fragen stellen und ich würde einfach antworten. Exakt. Und das, was dabei rauskommt, stelle ich meinen Kollegen zur Verfügung.
Genau, aber es ist sehr, sehr dynamisch, das heißt, die fangen ganz allgemein an, ja Caro, wie machst du eigentlich so einen Podcast? Dann fängst du erstmal ganz allgemein an, dann wird es immer differenzierter, ja, sehr detailliert. Und so eine Interview kann durchaus mal eine Stunde dauern. Ja, das ist durchaus intensiv. Ich kann auch wieder erstmal eine Pause machen müssen, weil das so anstrengend ist. Und dann ist dieses Wissen aber nicht jetzt irgendwie in Regeln dokumentiert, sondern wirklich implizit in Vektoren gespeichert. Und das Schöne ist, dass diese Sprachmodelle wie GPT extrem gut Vektoren verstehen. Also du würdest das jetzt gar nicht, wenn du sagst, ich gucke mir das jetzt mal an, was weiß ich denn eigentlich, du könntest das gar nicht lesen. Mhm. Aber ein Sprachmodell kann es lesen und verfügbar machen. Das ist das Spannende. Was wir aber auch erleben, das dürfte bei dir sicherlich nicht der Fall sein, dass Leute vielleicht gar nicht das erzählen wollen. Ne? Also im Vertrieb hast du das häufig, dass natürlich Vertriebsmitarbeiter sagen, Moment mal, mein Wissen, mein Erfahrungswissen einer KI beibringen.
Ja gut, aber das könnte ich ja auch sagen. Ich könnte sagen, nee, ich möchte so one and only sein. Stimmt. Ich will gar nicht, dass alle anderen noch gut werden. Nein, so ist es auch nicht.
Nein, aber das zeigt nur wieder, auch KI und Organisation, das hat dann eben nicht nur was mit Technik zu tun, sondern mit Change zu tun, mit Ängsten zu tun. Mache ich mich ersetzbar? Ist ja völlig menschlich. Und nochmal, ich habe ja die Erfahrung auch gemacht, das war überhaupt kein Witz, dass ich einen Avatar von mir habe, der auch Fragen von Studenten beantwortet. Und wenn du dann hörst, der macht das ja 24-7 und teilweise besser als ich, dann macht das natürlich auch was mit mir. Also wir müssen es ja alle ein Stück weit überdenken und vielleicht neu erfinden. Und diese Technologie hilft natürlich unwahrscheinlich, dieses Erfahrungswissen verfügbar zu machen. Insofern finde ich die unheimlich innovativ. Und wir hatten ja diesen Dreiklang Automation, Augmentation und Innovation. Und ich finde das halt ein tolles Beispiel für dieses Thema Innovation. Und das ist noch ein zartes Pflänzchen, aber das Gute ist, das ist kein Labor. Das kann man heute schon nutzen und vielleicht machen wir das ja mal für dein Podcast-Wissen.
Ah ja, das können wir auf jeden Fall gerne machen. Das würde mir Arbeit abnehmen. Aber ich finde ja die Frage immer so spannend, was kann ein Mensch und was kann eine KI und was kann eine KI nicht? Und deswegen, wenn du das so erzählst, da kann man sich ja durchaus minderwertig fühlen der KI gegenüber. Ne? Also völlig neue Fragestellungen auf jeden Fall. Und wenn du zum Beispiel von dem Thema erzählst, dass Agenten untereinander verhandeln und autonome Entscheidungen treffen, denke ich sofort, aber was ist mit rechtlichen Rahmenbedingungen? Ist das dann auch alles in Ordnung, wenn die da unter sich verhandeln? Oder du erzählst von den Workshops und ihr interagiert da mit dem Use Case Generator. Worauf ich hinaus will, was gibt es für eine Skepsis auch bei eurer Zielgruppe oder auf welche Hürden stoßt ihr da auch?
Die ist riesengroß. Also ich meine das Thema Trust. Ne? Also wer würde jetzt einem Agenten alles anvertrauen? Vertrauen in diese KI ist ein Riesenthema. Auch die Angst, dass Daten irgendwie dann im Internet auftauchen. Und da sage ich natürlich, also wenn ich GPT in der öffentlichen Variante mein geheimes Unternehmenswissen injiziere, das sollte ich natürlich nicht machen. Aber es gibt, ich kann das on-premise machen. Ich kann das ganz, ganz datensicher machen im eigenen Raum. Also das ist manchmal vielleicht auch ein bisschen so eine Ausrede. Also ich kriege das Thema Datensicherheit durchaus heute bewerkstelligt. Da gibt es entsprechende Technologien für. Aber ich glaube, das ist wirklich eine Angst. Kann ich der KI vertrauen? Was passiert mit meinen Daten? Also insbesondere, wenn ich jetzt allgemeine Sprachmodelle mit meinem Unternehmenswissen kombiniere. Ne? Also man kann sich ja vorstellen, DM-GPT, da sind auch ein paar ganz sensible Daten vielleicht drin. Will ich das vielleicht mit meinem Wettbewerber teilen? Natürlich nicht. Aber nochmal, das ist handelbar, das funktioniert. Das ist manchmal ein bisschen, glaube ich, ein vorgeschobenes Argument, aber du hast völlig recht, das wird immer wieder genannt. Die Regulatorik gerade in Europa ist ja ein bisschen stärker als in anderen Ländern, das Thema Datenschutz und fehlendes Vertrauen in die KI auf jeden Fall.
Und dann, wenn du das so erzählst, denke ich auch, dass ich als Mitarbeitende jetzt wahrscheinlich auch ganz andere Kompetenzen brauche. Also es ist für mich ja ein komplett anderer Workflow, wenn ich ins Brainstorming mit einer KI gehe, als wenn ich vorher vielleicht so, ja, einen Workshop gemacht habe intern mit irgendwelchen Metaplanwänden und bunten Stickern. Also das ist ja eine ganz andere Art zu denken auch, oder?
Absolut. Also wir brauchen andere Skills. Ja. Wie gehe ich mit so einer KI um? Wie fütter ich die intelligent? Weil es gibt viele Studien, die zeigen, also ich mal ganz platt gesagt, wenn ich das so plakativ sagen darf, dumme Leute werden dümmer, schlaue Leute werden schlauer. Das heißt, ich muss natürlich auch die KI intelligent füttern. Ich muss verstehen, was ist ein guter Prompt? Wie validiere ich eigentlich Ergebnisse? Wie mache ich einen Folgeprompt? Wann nehme ich denn welche Technologie? Wie kann ich Technologie miteinander kombinieren? Insofern, das sind neue Skills und ich sag mal, die gute Nachricht ist, wie immer bei technologischen Revolutionen, es entstehen, das hat jetzt World Economic Forum in einer aktuellen Studie gezeigt, wir werden im Jahre 2030, werden zwar viele Arbeitsplätze verloren gehen, aber viel mehr neue Arbeitsplätze entstehen. Aber wir brauchen ein Re- und Upskilling und das ist, glaube ich, das Spannende. Wie du richtig sagst, es sind andere Fähigkeiten, die benötigt werden. Und das mit einer unfassbar schnellen Geschwindigkeit. Ja. Wir hatten immer schon technologische Revolution, das ist ja nicht neu, aber die Geschwindigkeit war halt noch nie so. Und da habe ich auch so ein bisschen Sorge, kriegen wir das in Organisationen hin, sei es in Hochschulen, sei es in Unternehmen, sei es in der Gesellschaft, so schnell diese neuen Skills zu erlernen. Das ist, glaube ich, eine unfassbare Herausforderung.
Würdest du denn sagen, dass die Händler das auf dem Schirm haben und das auch systematisch implementieren, dieses Re- und Upskilling?
Ehrliche Antwort, nein.
Oh ja, ehrliche Antwort ist doch gut. Jetzt habe ich hier eine Frage, die hätte ich dir, glaube ich, besser vorher stellen sollen, aber ich packe sie jetzt einfach mal hier rein und danach sprechen wir noch über den AI Act und den Führerschein. Du hast mir im Vorgespräch von Perplexity erzählt und dass die einen Shopping-Agenten haben. Vielleicht auch noch mal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer. Perplexity war mir kein Begriff, aber es ist quasi ChatGPT mit Quellenangaben. Kann man das so sagen?
Absolut.
Genau. Und die haben einen Shopping-Agenten. Was kann ich mir darunter vorstellen und was könnte das für den Handel bedeuten?
Wir haben ja eben über Agenten gesprochen. Die gibt es eben nicht nur im Business-Bereich, sondern auch im Konsumentenbereich. Also wenn du jetzt vielleicht eine Reise buchst, dann kannst du mühsam ins Internet gehen, dir das zusammensuchen, deine Tickets, Tauchkurse, was weiß ich. Oder du sagst einfach dem Agenten, geh mal für mich shoppen. So. Jetzt werden viele sagen, das ist ja gar nicht so neu. Ne? Amazon Alexa sollte ja auch mal einkaufen gehen, hat dann in der Regel nicht ganz so geklappt. Und Amazon hat einen Kaufagenten jetzt ins Leben gerufen namens Rufus. Sehr überraschend kauft Rufus halt auch nur bei Amazon ein. Ja? Als Konsument wäre es ja viel schöner, Agent zu haben, der für mich über verschiedene Plattformen shoppt und für mich das Beste raussucht. Und Perplexity, genau wie du gesagt hast, ist eigentlich GPT mit einer Search und damit auch mit Quellenanbindung. Und man sagt jetzt, dass zunehmend nicht mehr gegoogelt wird, sondern perplexed wird. Wir perplexen.
Genau.
Das heißt, manchmal ist es auch so praktisch, man kann das voice-basiert mit dem Handy machen. Das heißt, die Customer Journey beginnt jetzt häufig mit einer Anfrage an ein Sprachmodell. Sei es GPT, sei es Perplexity, wie die alle heißen. Und jetzt habe ich einen Shopping-Agent, also Perplexity ist, glaube ich, so sind mit die Ersten, die das gemacht haben, der jetzt für mich eben meine Interessen vertritt. Und eben vielleicht bei Amazon einkauft, aber auch vielleicht bei Otto, bei Zalando oder sonst wo, weil er eben nicht für eine Brand konzipiert wurde. Und das finde ich so das Spannende, dass Agenten zunehmend neue Gatekeeper werden. Ja, natürlich will ich ja meine eigene App bauen als Händler. Ich will natürlich meinen eigenen Shopping-Agenten. Aber ich glaube, das Machtverhältnis wird sich in Richtung Konsumenten verlagern. Und natürlich muss die Customer Journey neu gedacht werden. Wenn Leute eben solche Systeme fragen und ich finde da nicht statt, dann habe ich als Händler ein Problem. Und jetzt gibt es das erste Programm auch von Perplexity für Händler. Wie muss ich meine Produkte beschreiben, damit ich per Perplexity gefunden werde? Mhm. Also Händler haben gelernt, wie muss ich meine Produkte beschreiben, dass ich vielleicht online stattfinde. Ja, Thema SEO und das haben wir alles gelernt. Und jetzt muss ich lernen, wie finde ich eigentlich in der generativen KI statt? Und das hat natürlich riesen Auswirkungen auch auf die Customer Journey und das Zusammenspiel zwischen Konsumenten und Händler.
Ja, woran ich auch denken muss, sind Influencer und die persönliche Empfehlung von Influencern, die ja durchaus dafür sorgen können, dass manche Produkte sofort ausverkauft sind. Aber es könnte ja theoretisch auch, oder es gibt es glaube ich auch schon, AI-Influencer aufgebaut werden, hinter denen dann ein Shopping-Agent steckt. Also das ist ja ein völlig anderes Einkaufen, ne?
Genau. Also jetzt haben wir noch das Interface Perplexity, das ist einfach so ein Prompt-Interface. Aber das können natürlich Avatare sein, das können fiktive Menschen sein, die es gar nicht gibt, wie das jetzt Möbel XXL Lutz heißen die, glaube ich, oder wie sagen wir die ausgesprochen? Hilf mir.
Oh Gott, da erwischte mich. Aber ich frage mich das auch jedes Mal. XXL Lutz oder XX Lutz. Ja, aber ich glaube, alle wissen es jetzt, wen wir meinen.
Die haben jetzt eine virtuelle Kunstfigur geschaffen, ja, ein Avatar, der mit der Community eben chattet. Jetzt eher noch in Richtung Beratung, Lifestyle, Emotionalisierung, jetzt noch nicht so als Kaufagent. Das Spannende ist eben, dass jetzt Perplexity auch anbietet eine Zahlfunktion. Es gibt also Skyfire ist zum Beispiel auch ein recht junges Startup, das genau diese Kaufprozesse abbildet. Da hat auch so ein bisschen dieses Amazon Alexa, kauf doch ein oder vielleicht kennt noch den Dash-Button. Ich drücke einfach drauf und da wird irgendwann. Das hat nie ganz so geklappt, weil es auch in Deutschland juristisch nicht ganz einfach war, dass immer noch ein Mensch den Kauf tätigen musste. Ich glaube, dass die Wertschöpfungstiefe größer wird, dass solche Agenten eben nicht nur den Markt für mich screenen, sondern auch tatsächlich Einkäufe tätigen werden. Ja. Und das ist natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Und natürlich werde ich vielleicht auch das über Avatare abbilden. Vielleicht habe ich einen Avatar, der mich repräsentiert. Ich habe übrigens mich mal avatarisieren lassen. Neulich in Berlin, sehr spannende Erfahrung. Ich setze auch diesen Avatar meiner Vorlesung ein. Dummerweise kriegt er bessere Bewertungen teilweise als ich selber. Das macht natürlich was mit einem. Oder ich habe Influencer.
Moment, was kann ich mir darunter vorstellen? Unter Avatarisierung, dass du dich avatarisieren lassen hast?
Genau, du wirst geklont sozusagen. Ja. Deine Stimme, dein Aussehen, aber auch du kannst den Persönlichkeitstyp klonen. du kannst mein Mindset, mein Wissen, also ich habe all meine Bücher und so, meine schlauen Sachen da reingepackt. Nur der weiß natürlich viel mehr als ich und der spricht inzwischen über 100 Sprachen. Das kann ich noch nicht so, insofern ganz gut. Aber ich glaube wirklich ganz ernsthaft, auch wenn das immer so ein bisschen Gimmick-Charakter hat, ich glaube, wir werden zunehmend auch Influencer haben. Die haben wir heute schon. Es gibt virtuelle Influencer, die haben unzählige Follower und Likes jeden Tag. Natürlich, wenn ich die jetzt einsetze, ja, zum Thema als Brand Ambassador und kauf doch mal meine Produkte und das noch kombiniere mit der generativen KI, da kommen natürlich ganz neue Sphären.
Unglaublich. Und du hast es ja eben schon angesprochen, den EU AI Act zur KI-Verordnung, die erste weltweit, die KI reguliert, in Kraft getreten jetzt im Februar 25, wobei das ja auch mal so ein iterativer Prozess ist. Was ist die ursprüngliche Intention von dieser Verordnung?
Also die ursprüngliche Idee, die auch durchaus gut und berechtigt ist, ist natürlich eine Technologie wie KI zu regulieren. Und gerade so Hochrisiko-Applikationen, wir denken an Social Scoring in China, ich gebe ja rot über die Ampel und kriege einen negativen Punkt. Ich glaube, das will kein Mensch. Drohnen im Krieg, wenn es um medizinische Daten geht, das ist absolut sinnvoll, dass man eine Technologie, die natürlich unheimlich mächtig im positiven Sinne wie auch im negativen Sinne sein kann. Also insofern völlig berechtigte Grundidee. Problem ist ein bisschen, ich habe das verfolgt, das waren am Anfang mal 9 Seiten, die diese Hochrisiko-Applikation beschrieben und regulieren wollten. Inzwischen haben wir 900 Seiten und ich sage immer ein bisschen böse, es ist halt von Leuten geschrieben, die keine Ahnung von KI haben. Ja, ich glaube, die haben eine gute Intention gehabt und das hat einfach die negative Konsequenzen, dass spannende Technologien, zum Beispiel das neue Sprachmodell Llama 4 von Meta, nicht nach Europa kommt. Ja. Jetzt gibt es ja doch die WhatsApp-Funktion, die neue KI-Funktion für WhatsApp. Das war lange umstritten, weil man gesagt hat, nee, wir gehen nicht nach Europa. Jetzt wird es sukzessive eingeführt. Das heißt, die Idee ist ja eigentlich, Innovation zu fördern und zu schützen in Europa. Und meiner Meinung nach passiert genau das Gegenteil. Wir halten Innovation fern. Was jetzt positiverweise passiert, ist eher durch den Trump, dass wir so ein Braintrain in die andere Richtung haben, dass viele gute KI-Köpfe jetzt aus der USA raus wollen. Das könnte hier einen Innovationsschub bedeuten. Aber was den EU-Act angeht, glaube ich, ist der überformalisiert. Ich sage immer ketzerisch, das ist ein Subventionsprogramm für Juristen und Berater. Man muss natürlich unterscheiden. Es gibt ja einmal Anwender und Betreiber. Also bei Anwendern ist es nicht ganz so dramatisch. Ja. Wir sind ja als Retail-AI-Betreiber. Ja, wir bieten ja AI-Lösungen an. Da hängen die Trauben sehr, sehr hoch. Und auch sowas wie, ich sag mal, Produkthaftung, KI-Haftung, umgekehrte Beweispflicht, ist ein Riesenthema. Das heißt, wenn wir einen Chatbot anbieten für einen Handel und der würde mal blödes Zeug erzählen, dann sind wir in der Beweispflicht zu sagen, wir haben alles getan, dass das eigentlich gar nicht passieren könnte. Wenn du mal anguckst, welche Strafen möglich sind, wenn du eben diesen Act nicht einhältst, da kriegen Geschäftsführer natürlich kalte Füße und sagen, um Gottes Willen, dann lieber nicht, dann kann mir auch nichts passieren. Also insofern, ich fasse es mal zusammen. Grundidee ist gut, Umsetzung halte ich für höchst fragwürdig, extrem formalisiert und das ist ja gerade der Anfang. Es geht ja immer weiter, es kommt ja immer wieder neue Regulierungen an den Markt. Und gerade in Europa tun wir ja so, als ob wir eine starke KI haben, die wir schützen müssten. Dem ist leider nicht so. Also insofern ein bisschen kontraproduktiv leider.
Und die Händler sind ja auch schon gut beschäftigt mit LKSG und ESG-Berichtspflichten und dann kommt noch was on top. Absolut. Aus dem AI-Act entsteht auch die Pflicht, seine Mitarbeitenden für KI zu sensibilisieren, sofern sie was mit KI zu tun haben, wo man ja ziemlich schnell dabei ist. Und bei eurer Academy kann man den sogenannten KI-Führerschein machen, den wir in Kooperation zusammen mit dem EHI entwickelt haben. Ich habe ihn auch selbst gemacht. Abgesehen von der Verpflichtung, die Mitarbeitenden zu sensibilisieren, warum würdest du sagen, ist es eine gute Sache, den Führerschein zu machen?
Genau, einmal, wie du gesagt hast, das muss, ne? Paragraph 4 Literacy von dieser Verordnung. Aber ich glaube, es macht absolut Sinn, jeden Mitarbeiter im Unternehmen zumindest zu sensibilisieren. Das heißt ja nicht, wir müssen alle KI-Experten werden, aber zumindest zu wissen, was ist eigentlich diese KI, welche Stärken, welche Schwächen gibt es. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ob ich das nun jetzt über so eine Verordnung brauche oder nicht. Das ist, glaube ich, einfach ein Muss. Ich glaube, dass viele Leute auch verunsichert sind durch die Presse. Und es wird ja so viel erzählt jeden Tag über KI, auch so ein bisschen durch so Angstnarrative. Insofern glaube ich, ist dieser erste Schritt, so einen Führerschein zu machen, um ein besseres Gefühl für das Thema zu kriegen, absolut sinnvoll. Ich würde sagen, kann man denn schon auf die KI-Autobahn danach, weiß nicht, wir brauchen wahrscheinlich eher eine Rennlizenz bei der Geschwindigkeit heute bei der Entwicklung. Also man wird sicherlich nicht zum KI-Experten, aber man wird sicherlich ein besseres Verständnis haben, was heute möglich ist, wo die Grenzen sind und eben nicht nur technisch, sondern auch gerade gesellschaftlich, ethisch. Das sind ja auch wahnsinnig wichtige Fragen. Die Empfehlungen gehen auch weiter, dass man auch einen KI-Manager ausbilden sollte, der die Funktion eines Change-Managers im Unternehmen wahrnehmen kann, der so sagt, wie kriege ich dieses KI in die Unternehmen rein. Also das finde ich schon extrem sinnvoll, sollte jeder machen. es ist wachsweich formuliert. Das heißt, jeder, der mit KI in Berührung kommt, sollte das und muss das machen. Mhm. Was heißt das denn? Also wenn ich GPT nutze, komme ich in Berührung. Wenn ich Microsoft Copilot nehme, jede Bing-Suche hat heute, also insofern ist es eigentlich jeder Mitarbeiter.
Genau.
Insofern kommt keiner drum rum. Und ich glaube, wir haben auch einen ganz unterhaltsamen Führerschein gemacht, der, wie du hoffentlich gesehen hast, in kurzer Zeit schnell zu durchlaufen ist.
Sehr kurzweilig, kann ich bestätigen. Auf jeden Fall, wir verlinken euch den KI-Führerschein in den Shownotes. Eine Frage zum Abschluss. Du hast ja das Thema angesprochen, Re- und Upskilling, und dass wir bis 2030 viele Stellen abgebaut haben, aber viel mehr neue Stellen auch geschaffen haben. Ich habe eine 2-jährige Tochter. Was würdest du sagen, was sollte ich unter dem KI-Entwicklungsaspekt bei der Kindererziehung beachten?
Ich denke, auf keinen Fall verbieten, was ja häufig gemacht wird, nach dem Motto Teufelszeug. Ich glaube, was wir immer gesagt haben, schon im Internet, E-Commerce-Revolution, wir brauchen eine Medienkompetenz, ne? Also Thema Fake News. Ich muss wissen, kann ich dem System vertrauen? Das ist natürlich im Zeitalter von KI nochmal was ganz anderes, ja. Und mit 2 Jahren, sie wird halt aufwachsen mit einer Selbstverständlichkeit. Du musst nicht mehr sagen, da ist KI, weil KI ist überall. Jedes Produkt, jedes Spielzeug wird embedded sein. Ja. Insofern ist das die neue Normalität, die neue Selbstverständlichkeit. So ähnlich im Internet, ich weiß mal, da gab es mal einen kleinen Sohnmann, der hat seinen Vater gefragt, du Papa, wie ist man denn früher ins Internet gekommen, als es noch keine Computer gab? Ja? Weil so nach dem Motto, das Internet ist ja da und genau die KI ist da, selbstverständlich. Ich glaube, die Herausforderung wird sein, diese Deutungskompetenz aufzubauen. Das sage ich auch übrigens meinen Studenten. Ihr könnt nicht alles glauben, was eine KI macht. Und das finde ich so wahnsinnig schwierig. Wie schaffe ich dieses Gefühl für, wie validiere ich Ergebnisse, so ein Grounding? Wie schaffe ich das, Quellen zu überprüfen? Und ich sag mal, wenn sie 2 ist, dann wird sie in wenigen Jahren eine KI haben, die so perfekt ist, wo wir gar nicht vielleicht mehr wissen, was ist jetzt Realität, was ist KI? Und ich glaube, die Sensibilität zu entwickeln, ja, diese Vorsicht zu entwickeln, also durchaus positiv in das Thema zu gehen. Ich sage immer, Leute, es ist ein Privileg, dass wir in der spannendsten Zeit leben dürfen. Es gab noch keine technologische Revolution, war so spannend wie diese. Das ist positiv. Aber ich mache mir natürlich schon Sorgen, was das, sage ich mal, die negative Seite der KI angeht. Und da kann ich dir nur sagen, einfach diese Kompetenz, diese Vorsicht auch mit dieser Technologie. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, Bewusstsein zu entwickeln. Man sagt ja heute, Kinder, die heute eingeschult werden, das hat ja noch ein bisschen Zeit, dann 3-4 Jahre, werden mit 60% Berufe erlernen, die es heute noch gar nicht gibt. Und das ist natürlich eine Geschwindigkeit, wo unser ganzes Ausbildungssystem ja gar nicht drauf ausgelegt ist. Wir haben neulich an der Hochschule eine E-Mail mit rotem Ausrufezeichen bekommen. Achtung, DeepSeek nicht benutzen. Also DeepSeek ist aus China das sehr leistungsfähige Modell. Natürlich soll man nicht naiv mit umgehen, aber doch nicht dieses, das meinte ich, nicht verbieten, verteufeln. Ja, sagt aber das ist böse, machen wir nicht, sondern einen bewussten, kritischen Umgang. Ich kann zum Beispiel DeepSeek, wir machen das übrigens bei Retail AI auch, jetzt kriegen alle einen Schreck, nein, wir machen das on-premise sicher. Also nicht verteufeln, einen sehr bewussten, kritischen Umgang mit einer Technologie, aber mit einer positiven Grundstimmung, weil an sich ist das eine ganz, ganz tolle Technologie, die es ermöglicht, in vielen Sprachen miteinander sprechen zu können, Leute zu connecten, ja, die Gesundheit, das Gesundheitssystem zu optimieren. Ja, es hat ja so viele positive Potenziale. Und darum glaube ich, gerade die Kinder, die heute ranwachsen, auf die kommt sicherlich einiges, was dieses Thema Medienkompetenz, einiges zu. Und nochmal, ich weiß nicht, ob unsere Gesellschaft, unser Bildungssystem darauf vorbereitet ist.
Mhm. Aber es ist gut, was du sagst, weil ich glaube, mein erster Impuls wäre auch so, ich halte sie erstmal weg von KI. Aber ich glaube, es ist gut zu integrieren und vielleicht zum Anfang kann sie mal ihr Weihnachtsgeschenk über Perplexity bestellen. Das müsste sie ja schon fast hinbekommen. Peter, ich danke dir für deine Impulse hier zum Thema KI.
Danke dir.
Ja, das war mal wieder eine Folge der EHI Retail Insights. Ich freue mich, wenn ihr auch in unsere anderen Folgen reinhört. Viele beschäftigen sich auch mit dem Thema KI. Wir hören uns, wenn ihr wollt, wieder nächsten Mittwoch. Macht's gut.
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.